Liebe Geschwister, wir dürfen weiterfahren in der Betrachtung der Festzeiten Gottes. Wir haben gelernt, Hebräisch, der Moadim Gottes. Ich darf noch bestätigen, was unser lieber Hans Kornwinkel am Anfang gesagt hat, ihm aufgefallen ist, wie der Dichter dieses Liedes, von welchem wir drei Verse gesungen haben, schon eine Erkenntnis hatte und, wenn wir noch die anderen Verse lesen würden, eine beneidenswerte Gesamtkenntnis der Schrift besaß. Dem Herrn sei Dank. Wir schließen dort noch den Vorhang und da noch zwei, damit man die Projektion besser sieht. Und die lassen wir gerade aufleuchten. Anstellung. Unser Thema ist hier geordnet dargestellt nach der Schrift Gottes. Die Feste. Überschrift, verbessert als hier stehend, die Feste Gottes müssen wir schreiben, haben wir gelernt, die er dem Volke Israel übergeben hat, soweit Menschen möglich auf der Erde zu beachten und zu halten. Aber diese Feste Gottes sind nicht nur nun einfach Ordnungen für das Volk Israel, vorerst ja, dem Buchstaben nach sogar. Gott hätte diese Festordnungen nicht als seine Festordnungen bezeichnet. Das sind meine Feste, die ihr beobachten sollt. Wenn das jetzt nur für das Volk Israel so Satzungen gewesen wären. Wunderbare Dinge natürlich, schon irdischerweise. Aber das ganze Gesetz und die Propheten, schreibt Paulus für uns, ist uns gegeben durch den Geist, der uns geschenkt ist, geistlich zu lesen. Wir wissen, dass das Gesetz und Propheten und die Propheten den ganzen verborgensten Reichtum Gottes bis und mit den Reichtum der Herrlichkeiten in seinem Herzen in verborgener Weise besitzen. Gesetz und Propheten. Wir haben gelernt, je dunkler die Angelegenheiten sind im Alten Testament, zum Teil moralisch, ethisch, kriegerisch und so weiter, genau umso wunderbarer sind die gleichen Buchstaben für uns, weil wir sie aufgrund von dem Geschehen, das Gott auf Golgatha vollbracht hat durch Jesus Christus, lesen und verstehen und sogar verwalten können. Geheimnisse Gottes, von denen Gott nur dem Apostel Paulus 20 persönliche Geheimnisse Gottes geoffenbart hat. Und durch den Geist, der uns geschenkt ist, der uns Dinge offenbart, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen sind, uns bereitet und uns geoffenbart und sogar die Tiefen Gottes. Also auch so dürfen wir die Festordnung Gottes sehen, und zwar als nichts Geringeres als zeitliches Gesamtprogramm Gottes in Bezug auf den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes. Vom Anfang der Schöpfung, Grundlegung bis zur Vollendung, Verherrlichung einer gegenwärtig wiedergöttlichen, verlorenen Welt und Menschheit. Diese Festordnungen Gottes, haben wir gesehen, sind in drei Etappen da. Zeitlich Gottes Programm für den Ablauf der ganzen Welt- und Heilsgeschichte haben wir beachtet, dass der Gang von Sonne, Mond und Sterne der Originalchronometer Gottes ist. Nachdem sich nun diese Festordnungen ganz genau zu richten haben, genau nach Stellung von Sonne und Mond und Gestirnen. Ich darf hier nicht zu viel repetieren, wir wollen ja weiterfahren. Haben gesehen, wie der Gang der Gestirne das ganze irdische Menschenleben vollkommen beherrscht. Bis und mit Schifffahrt und Kriegführung, Ebbe und Flut, genau nach Stellung von Sonne und Mond, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Licht und Finsternis, wird hier alles beherrscht und bestimmt. Wir schlagen hier ein Wort auf schnell. Im Buche Hiob, in den letzten Kapiteln, es wäre schade, wenn wir das nicht auch noch direkt gelesen hätten. Hiob, Hiob 38, Vers 31 bis 33. Frage Gottes an Hiob. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns? Natürlich alles hebräisch da. Übrigens, ein feines Beispiel von den vielen, die Praxis von dem kurzen Wort in einem der letzten Psalmen bedeutet, nämlich, der da zählt die Zahl der Sterne, besser übersetzt aus dem Hebräischen, der da Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Aha. Von Gott hat jeder Stern einen Namen und wenn jemand von Gott einen Namen hat, dann hat der Name eine göttliche Bedeutung und jeder Name und jedes Wort im Hebräischen und Griechischen ist gleichzeitig eine Zahl. Da ist alles mathematisch erfasst und nicht wie wir belehrt werden. Ja, man kann es nicht so genau nehmen beim Lesen der Bibel und so weiter. Unsere Bibel ist nicht nur Wort Gottes, wo jeder Buchstabe und jedes Pünktchen sitzt, sondern unsere Bibel ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Mit Kostenvoranschlag und Tagebuchführung, was wir uns alles leisten und seine Geschöpfe. Und dann kommt die große Abrechnung Gottes am Schluss. Stimmt's? Das ist alles hier, leider nicht, oder zum Glück, wie wir wollen, nicht in den Übersetzungen ersichtlich, sondern nur im Hebräischen Alten Testament und im Griechischen Neuen Testament. Also hier ein Fall, wo Gott mit seinem Knecht Hiob ihn orientiert in Bezug auf die Bedeutung der Namen, die Gott jetzt einigen Sternen und Sternbildern gegeben hat. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns? Knüpft unser Gott gern Gebinde des Friedens und der Liebe? Ja. Kannst du lösen die Fesseln, ich übersetze anstatt hier Orion, direkt, kannst du lösen die Fesseln des großen Toren, steht im Hebräischen. Ja, Torheit legt große Fesseln. und verstrickt in Sünde und Tod. Und Gott löst Erlösung von Fesseln. Das ist an diesem Sternbild dargestellt. Kannst du die Bilder des Tierkreises heraufführen zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Ist das ein Wort? Ja. Ich habe ja gesagt, sei der Chronometer, Originalchronometer Gottes. Und ein Säugling hat Freude, wenn man ihm eine Uhr ans Ohr hebt und dann das, wenn das so tickt. Und mit 5, 6, 7 Jahren lernt es dann das Zifferblatt und die Uhr lesen, ablesen, wie viel Zeit es ist. Und dann habe ich die liebevolle, boshafte Bemerkung gemacht. Und die lieben Gotteskinder, die Frommen, die haben noch nicht einmal gemerkt, dass da oben tickt. Geschweige denn, dieses Zifferblatt des Originalchronometers Gottes lesen zu können. Wo wir stehen, wie viel Zeit es ist. Im Ablauf des Heilsplanes Gottes. Wir sind da noch nicht fertig. Oder führst oder leitest du den großen Bären samt seinen Söhnen? Kennst du die Gesetze der Himmel oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Ja, liebe Geschwister, was steckt in so kurzen Worten? Da träumen wir und schlafen dahin, nicht? Da unter dem Sternhimmel, weil wir auf unserer Erde so viel Gelichter haben, nicht? Von allen möglichen Farben, nicht? Ist uns der Blick nach oben vollständig abhanden gekommen. Noch eine Bemerkung. Den Söhnen Israel unter Gesetz ist es versagt, ihr Angesicht emporzuheben, den Himmel und die Sonne, den Mond und die Sterne zu sehen? Vor lauter Gefahr, dass sie sich vor denen niederbücken würden, dürfen sie nicht, auf dass du nicht dein Haupt erhebst, den Himmel. Gilt das auch für uns? Was sagt denn Gott zu Abraham? Nein, zu Abram, da er noch ein unbeschnittener Heide war. Dem Abraham, der Gott geklagt hat, was nützt mir mein Riesenreichtum? Ich habe keinen Erben. Ich gehe kinderlos dahin. Sagt Gott eines Nachts, komm mal heraus aus deinem Zelt. Und jetzt, Abraham, blicke empor gen Himmel. Abraham kam aus Chaldäa. Und die heutigen Astronomen beneiden die damaligen Astronomen der Chaldäa. Sternwissenschaft der Chaldäer. Eine alte Wissenschaft, um die wir sie heute beneiden. Woher die das alles wussten? Wir wissen, woher die das alles wussten. Wir haben einen Fall. Hiob, als Sohn des Ostens, von Gott belehrt. Henoch auch und andere. So. Komm heraus, blick in den Himmel. Und jetzt der alte Chaldäer, der guckt da hinauf. Für den war das Hinaufgucken etwas anders, als wenn wir darauf gucken. Jetzt sagt Gott, Abraham, also, wie ich diese Ordnungen geschaffen habe, da oben, die Zahl und die Ordnungen, also wird dein Same sein auf der Erde. Und Abraham glaubt es dem Herrn und der Herr rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Wie viele Werke konnte Abraham tun, bis er gerecht war vor Gott? Nicht einmal Atem holen. Weil Gott erkannte, der Abraham nimmt mir diese unmögliche Aussage nicht vorerst mit 99 Jahren und seine Frau 90 Jahre. nimmt er mir hundertprozentig von ganzem Herzen ab. Na, wir lesen dann im Römerbrief, Gott hat den Abraham mit dieser Zumutung an ihn herankommend gestärkt im Glauben. Ja, wodurch? Ja. Eben den Chaldäer, der etwas wusste von der Herrlichkeit der Gestirnswelt. Wenn Gott dem sagt, der Gott, der das geschaffen hat, mir das sagt, selbstverständlich. Halleluja. Und Gott rechnet es ihm im gleichen Augenblick zur Gerechtigkeit. Das ist jetzt der Fall, auf welchen Paulus Bezug nimmt, wenn er die Frage stellt, ist nicht Abraham unser Vater aus Glauben allein, ohne Werke und ohne Gesetz gerechtfertigt worden? Hat Paulus richtig gesehen? Was sagt dann Jakobus? Ist nicht Abraham unser Vater aus Werken gerechtfertigt worden? Aber nicht, bitte nicht da, sondern etwa 25 Jahre später, als er Isaak seinen Sohn opferte. Und da wurde Abraham, hieß er da schon, da war er schon unter das Gesetz der Beschneidung gestellt inzwischen, als er Isaak seinen Sohn opferte, wurde er aus Werken gerechtfertigt. Dann sagt Paulus, richtig, ja, mein Lieber, wenn er aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott. Und wir dürfen lernen, vor heiligen Engeln, die den Antrag zu dieser Opferung gestellt haben und von Gott genehmigt worden sind, zu ihrer Beschämung und zur Verherrlichung dieses Mannes Abraham. Und Jakobus, auch unter Gesetz der Beschneidung, der muss sich an das halten, denn Gesetz und Beschneidung und alle diese Satzungen kommen nicht aus dem Herzen Gottes, sondern sind Anordnungen von heiligen Engeln, die weder Liebe noch Barmherzigkeit kennen. Sie sind genauso heilig, gerecht und gut wie ihr Gesetz, das sie angeordnet haben. Gott hat es nur für gut gefunden, diese Zuchtrute des Gesetzes für kurze Zeit auf Israel zu legen. Christus unter Gesetz ist dem Gesetz gestorben, in einer Weise das Gesetz bestätigen und alles bezahlt, die Forderungen und alle Flüche auf sich genommen, sodass Christus auf Golgatha und im Grab dieses Gesetzes Ende ist. Und wenn der Mann gestorben ist, dann ist das Weib frei vom Gesetz. So. Ja, in einigen Minuten allerhand ausgesprochen. Das ist die Kurzschrift, das Stenogramm des Heiligen Geistes. Alles in kürzester Kürze und unendliche Herrlichkeiten Gottes da drin. Verborgen. Verborgen, vor wem? Vor Engeln und Menschen, vor aller Kreatur, lesen wir, zu unserer Herrlichkeit, die wir so dumm sind und allem glauben, was geschrieben steht, bis Buchstabe und Pünktchen. Zurück zu den Festen Gottes. Hier wollen wir nicht versäumen, das Wort Moadim. Sie seien zu Moadim, das heißt zur Bestimmung meiner Festzeiten. Also Originalchronometer, die den Heilsplan Gottes zeitlich festgehalten, wie Gott ihn bestimmt hat. Moadim werden übersetzt Versammlungen, Konstellationen und haben darauf geachtet, die Stiftshütte wurde genannt das Zelt der Moadim, das Zelt der Zusammenkunft. Und da haben wir nun dieser hebräische Ausdruck Moadim, den haben wir im Deutschen in einer Überfülle von Fremdworten wieder. Deutsch, Zusammenkünfte, Versammlungen, Konferenzen, Kongresse und jetzt astronomisch Konjunktionen. Wenn zum Beispiel bei der Sonne eine Anzahl Planeten sich auch noch zusammenfinden, das ist eine Konstellation, eine Konjunktion, ein Zusammentreten, ein sich versammeln an einem Ort am Himmel. Und wenn so etwas da ist, dann ist in der unsichtbaren Welt, wir verstehen uns jetzt, im Uhrwerk Gefüge, im Uhrwerk, ne? Im Verborgenen, den Vorgängen, dann kommen etliche von den hohen Engelfürsten, Söhne Gottes, wieder am Throne Gottes erscheinen. Und dann, wenn der Mond dort auch noch dabei ist, ist auch der Satan wieder da dabei. Liebe Geschwister. Ha. Und, eigenartig, nicht? Überall auf der ganzen Erde verstreut, wo Juden sich versammeln, wie heißt denn ihr Versammlungslokal? Syn, was heißt Syn? Zusammen. Agoge, zusammenkommen, Versammlung. Ja, und was ist denn Synagoge für ein Wort? Das befremdet mich direkt. Das ist ja griechisch. Synagoge ist griechisch. Und dass die Juden, die von den Hellenisten und dann von dem Griechentum, besonders die Frommen, nichts wissen wollen, nennen ihre Versammlungsstätten für ihre Gebete und Worte und Gesetzeslesung, Synagoge. Aha. Seht mal, Moadim. Das ist ganz gewaltig. Und er hat, wir haben gehört, besonders den Mond hat er gemacht für die Moadim. Ja, als geschaffen, als kleines Licht, haben wir gelernt. Ja. So, und jetzt schlagen wir auf, 3. Mose 23, das ist da eines der großen Festordnungskapitel. 3. Mose 23, von Vers 15 an. 3. Mose 23, 15. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbat. Also Passa war ja das erste, ist das zweite Fest hier. Also, wir haben gesehen, das erste Fest im Frühjahr, Passa, Schlachten eines Lammes. Dann eine Erstlingsgabe darbringen, da kommen wir auch noch drauf. Und 7 Tage Fest der ungesäuerten Brote. Ja, und haben gelernt, das ist das Fest, das der Apostel Paulus für uns, die Gemeinde Jesu, in diesem Zeitalter reserviert hat, mit Beschlag belegt hat. So lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. So feget den alten Sauerteig aus, und den Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, denn ihr seid eine ungesäuerte Masse nach dem inwendigen neuen Menschen. Der ist nach Gott geschaffen in Vollkommenheit und göttlicher Gerechtigkeit. Und da dieser aus Gott gezeugt und geboren ist, wie Johannes dann schreibt, kann der nicht sündigen. Unser äußerer alter Mensch kann nur sündigen, der ist tot um der Sünde willen. Unser Geist aber, der innere neue Mensch, ist lebendig gemacht. Lebendig gemacht. Und weiß um alle Dinge. Die Dinge, die in Gott sind und die Dinge, die im Menschen sind, sind nur Sache des Geistes, schreibt Paulus. Und jetzt lesen wir die Bestimmungen von dem zweiten Fest, Fest der Sabbate, zur Zeit der Weizenernte, das Fest Passa, Schlachten des Lammes und Erstlingskarbe und ungesäuerte Brote, zur Zeit der Gerstenernte. So beherrschen Sonne, Mond und Sterne alle Saat- und Erntezeiten, alle Festordnungen Gottes und alles zusammen, die drei Lebendigmachungsordnungen, die Gott dem Apostel Paulus geschenkt hat, wie sie in wie sie in Adam drin, wir haben es gestern gelernt, alle sterben. Also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus samt seinem Leib, dann im tausendjährigen Reich die Israel und die Nationen, die dort berufen sind, und am Ende aller Zeitalter Gottes kommen noch alle dran, die bis jetzt noch nicht dran gekommen sind. Denn Einsammlung aller übrigen Früchte von Obst und Trauben und Gemüse, alles andere wird hier eingesammelt und ein letztes, dreifaches Fest, Posaunenfest, Versöhnungsfest, Laubhüttenfest. Das sind, ja, da könnte man über jedes Stück der drei hier einen Bibelkurs halten. Nicht nur eine Bibelstunde, einen Bibelkurs halten. Also, jetzt kommt das da. Zur Zeit der Weizenernte, im dritten Monat, genau 7 Mondviertel, 7 Sabbate später, deshalb Fest der Sabbate, lesen wir jetzt. Und jetzt kommt etwas, kommt da eine Bemerkung. Da hat mir ein Bruder aus Norddeutschland in einem Brief geschrieben, ja, aber so etwas? Bruder Muhl, das musst du mir erklären. Wir lesen. Von dem Tage, da ihr die Webegabe gebracht habt, das ist am Tag nach Schlachten des Lammes, nach Passa, sollen 7 volle Sabbate sein. Bis zum anderen Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie sein. Was? Habe ich recht gelesen? Beim Auszug aus Ägypten musste ja Israel allen Sauerteig ausfegen, ganz genau. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Alles Bosheit und Schlechtigkeit. Jetzt aber schreibt Paulus, an der Stelle, die ich genannt habe, denn auch Christus, lasst auch uns fest feierhalten, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Und jetzt heißt zuerst, feget den alten Sauerteig aus. Denn ihr seid eine ungesäuerte Masse nach dem inwendigen neuen Menschen. Weg mit dem, zweitens, mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Stellt sich die Frage, ist da vielleicht ein Unterschied zwischen dem erstgenannten Sauerteig, der ist nur wie? Alt. Veraltet. Der ist wieder, also Bosheit schon gar nicht. Nur veraltet. Liebe Geschwister, ich darf es gleich sagen. Und wer dann die Bibelstellen wünscht, kann sie auch haben. Natürlich nur wieder bei Paulus. Der alte Sauerteig für uns ist das veraltete Gesetz vom Sinai. Lesen wir so im Hebräerbrief? Veraltet. Und was veraltet ist, ist dem Verschwinden nahe. Gekommen. Hebräerbrief weiter. Und der Hebräerbrief nennt die Satzungen des Gesetzes nach den Buchstaben fleischerne Gebote, die nichts zur Vollendung bringen können. Und das Gesetz veraltet. Ja, gell, da staunt man. Ich sage immer, ich verstehe die damaligen Juden samt den Zwölfen in Jerusalem sehr gut. Wenn sogar ein alter Petrus schreiben muss, was der Paulus da schreibt, verdrehen viele, nicht? Da sind doch so viele Dinge, die schwer zu verstehen sind. Und Petrus ist von den Zwölf derjenige, der dem Apostel Paulus am nächsten stand. Liebe Geschwister, warum nun hier Vorschrift Gottes, also ja, bei dieser zweiten Festordnung, ausgerechnet Sabbat, Fest der Sabbate, und jetzt kommt die Tatsache, dieses Festgesetz, Schlachten eines Lammes, Darbringung einer Erstlingsgabe, 7 Tage ungesäuerte Brote essen. Dieses Gesetz nach den Buchstaben hat Gott nun in seiner Weise als seine Feste auf Golgatha unter Beweis gestellt. Nicht? Genau in dieser Vollmondstellung damals, vor 2000 Jahren, wurde Christus als Lamm Gottes geschlachtet. Deshalb hat Gott nur anerkannt in Bezug auf dieses Fest, an jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl. Bitte nur an einem Tage und dann wissen wir ein für alle Mal. Ne? Hat Gott sich an seine Festordnung gehandelt? Aber was für eine Festordnung? Das heißt, damit eine verlorene Welt, Himmel und Erde, überhaupt daran denken kann und Hoffnung haben kann, je wieder einmal Feste Gottes feiern zu können, nicht? Muss das erste Fest wie heißen? Der erste Punkt vom ersten Fest. Ein Lamm muss geschlachtet werden und Blut muss fließen, sagen die heiligen Engel. Unser Gott ist fromm und gut, er dürstet nicht nach Menschenblut. Das überlässt er heiligen Engeln und Geschöpfen und Forderungen unbarmherziger Art. Aha. Ja gut, hier Golgatha. Dann lesen wir, als sie ihn ins Grab gelegt hatten, da brach der hohe Sabbat an. Oh, da sind wir hineinversetzt. Schon in den letzten herrlichen Sabbat, Sabbatruhe Gottes. Kein Jude versteht das nicht. Und wir sind direkt hineinversetzt. Und es kommt das zweite Fest. Genau 7 Sabbate, 7 Mondviertel später. Fest der Wochen, Fest der Sabbate. Und was hat Gott da? 50 Tage nach Golgatha hat er da auch etwas gemacht. In Jerusalem. Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes. Hat Gott genau sich an seine Moadim gehalten, genau Stellung von Sonne und Mond, nach dem Gesetz. Ich wiederhole noch einmal, an dem Abend, da sie Jesus griffen und vor Pontius Pilatus, wie man sagt, überall hingeführt, geschleppt haben, verhört haben und so weiter, an dem Abend ging die Sonne im Westen blutrot unter, im gleichen Moment erhob sich der Vollmond blutrot im Osten, die Sonne sank immer tiefer und um Mitternacht beherrscht der Vollmond die ganze Situation. Und dann steht er vor Pilatus und wird verurteilt, kreuzige, kreuzige ihn. So und so weiter. Und dann die 6. Stunde, er hängt am Kreuz, morgens 9 Uhr richten sie das Kreuz auf. Die 6. Stunde ist Mittagshöhe. Verfinstert Gott die Sonne zusätzlich. Besonders. Sonnenfinsternis astronomisch unmöglich. Es ist der Vollmond, unmöglich. Verfinstert Gott die Sonne, warum? Weil das Angesicht Jesu Christi leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Gott, der Herr selbst, ist Sonne. Seht? Wenn jetzt der Sohn Gottes, die wirkliche Sonne da unten, am Fluchholz hängt und stirbt, und die Sonne sei sein Zeichen, muss dann da was geschehen an dem Zeichen. Nicht? Ist was geschehen? 3 Stunden lang genau, bis er sein Haupt neigte und verschied, neigte sich die Sonne zum Untergang. Und dann sollte er den ans Holz gehängten spätestens beim Untergang der Sonne blutrot vom Holz herunterholen und begraben. Liebe Geschwister, ist so geschehen. Genau nach Zeigerstellung an Sonne, Mond und Sterne. Deck, deck, deck. Originalchronometer Gottes, Treue Gottes, das sind meine Feste. Und weil ein Lamm einmal gestorben ist, namens Jesus Christus, derjenige, der alles geschaffen hat im Auftrag Gottes seines Vaters, nimmt den ganzen Sündenwunsch der ganzen Welt auf sich, trägt ihn hinweg und löst ihn in nichts auf. Und deshalb kann unser Gott in seiner Liebe Böses nicht zurechnen, weil er auf Golgatha bilanzfähig vollkommen abgerechnet hat.
Halleluja!
Danke. Und Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Ruf noch einmal Halleluja. Wer sind die ihnen? Alle. Ohne Ausnahme. Liebe Geschwister, das ist unser Gott und der Vater der Barmherzigkeit und der Gott aller Gnade. So ist er. Und was wurde in Verkündigungen und durch unsere eigenen frommen Gedankengänge alles in dieses kristallklare, nur lichttragende Herz Gottes gelegt worden durch Belehrungen, Dinge im Gesetz, Dinge in den Schriften unseres Gottes, die alles Anträge oder Weisheiten von Geschöpfen sind, von ganz heiligen Geschöpfen. Und deshalb kamen wir innerlich nie völlig zur Ruhe. Solange es im Herzen Gottes so aussieht, wie wir belehrt worden sind, weil da Dinge hineingelegt werden, die nie drin waren und sein können, sondern Schriften Gottes, die er in sein Wort aufgenommen haben, was heilige Engel formuliert haben, was der gemeint hat und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, so. Also, was haben wir gelesen? 2 Brote jetzt. Gesäuert sollen sie gebacken werden. Da wusste der Geist Gottes auch schon längst, schon vor Grundlegung der Welt. Auch wenn mein Sohn in Jerusalem, ausgerechnet von meinem geliebten Volk und den Juden besonders, verworfen wurde, den Tod überliefert, dem Kreuzestod überliefert wurde, und ich ihn dann auferstehen lasse, auferwecke, lebendig mache und verherrliche, um sie von ihren Sünden völlig zu erlösen und frei zu machen und sie dann an Pfingsten wohl zu Tausenden an Jesus glauben, Juden, sind sie auf einmal in dem Maße, wie sie jetzt glauben, Eiferer für das Gesetz, für das Gott den gleichen teuren Preis gezahlt hat, um uns von der Gewalt der Finsternis loszukaufen, den gesetzgebenden Behörden den gleichen teuren Preis bezahlt hat, um uns von ihrem Gesetz loszukaufen. Sind sie jetzt Eiferer für das Gesetz? Für Gott eine Katastrophe, ein Herzeleid. Nehmen wir noch schnell die zwei Dinge. Ergreifen wunderbar, wie wir erkennen dürfen, wie Jesus, der Sohn Gottes, in wunderbarster Weise in der Wolken- und Feuersäule, still, ohne Worte, Israel begleitete vom Auszug aus Ägypten, nicht, schon dort sich gesichert hat gegenüber dem Pharao, bis zum Einzug ins Land. Und immer dort, wo die Situation verzweifelt war, ließ sich die Wolken- und Feuersäule hernieder und löste die schwierigsten, hoffnungslosesten, verzweifelsten Fälle, wo Gott zu Mose sagte, du hast das goldene Kalb, haben die gemacht und geschrien, darum er getanzt und geschrien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Da sagte Gott zu Mose, Mose, führe du sie dorthin, wo ich gesagt habe, aber ich komme nicht mehr mit. Verstehen wir das? Ist das eine hoffnungslose Situation? Da war aber die Wolkensäule da, mit dem Herrn Jesus drin, der sich schon vor Grundlegung der Welt, auch für diese Israeliten da am Sinai, als Opferlamm bereitgestellt hat. Und dann trafen sich Mose und sein Knecht Josua und der in der Wolkensäule, im Familienzelt, das Mose außerhalb des Lagers aufgestellt hatte, dort drin trafen sich die drei. Mose, Josua heißt ja auch Jesus, ne? Und Jesus. Und dann sagt Jesus zu Mose, ich weiß, was er gesagt hat, weil ich ja nicht nur zwischen den Zeilen lesen kann, sondern in den Worten und die ganze Schrift ein wenig kennen. Mose, du hast jetzt den Beweis gebracht, dass du die gleiche wunderbare Gesinnung in deinem Herzen trägst wie ich. Die worin besteht? Indem du dich jetzt außerhalb des Lagers begeben hast und dort wohnst in deinem Familienzelt, bist du verunreinigt, eins gemacht mit dem ganzen Sündenbuß des Volkes, mit allem Dreck, Kot, Auswurf, Sabbatschänder, Meineidige.
Bitte Kassette wenden.
Das ganze Volk guckt nach und sagt, der Mose ist verrückt geworden. So. Und Jesus sagt, so. Dann sagt Mose, ja, und jetzt ziehst du wieder mit uns. Dann sagt Gott, der Vater, antwortete Mose, mein Angesicht wird jetzt vor euch herziehen. Dann frohlockt der Mose und sagt, ja, wenn es so ist, dann weiß ich, dass du selbst mitkommst. Denn das Angesicht Jesu Christi, das Angesicht Gottes ist Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das müssen wir mal die Bibel so lesen. Überall, da verbirgt Gott so und so lange sein Angesicht vor Israel. Das heißt Jesus Christus. Verstehen Sie nicht? Und da sie begannen, das Angesicht Gottes zu suchen, legt er schon einen Hinterhalt. Also nur begannen. Ja. Und in ihrer Bedrängnis, das gilt jetzt, in ihrer Bedrängnis, die noch schlimmer werden wird, werden sie mein Angesicht eifrig suchen. Und zu denen, die ihn gekreuzigt haben, seine ärgsten Feinde, sagt er, euer Haus wird euch leer stehen, wir wissen 2000 Jahre lang, bis ihr, meine Gegner da, die vor mir stehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. So sind die Dinge. Also gesäuert soll es gebacken werden. Da wusste der Heilige Geist schon vor 2000 Jahren. Das muss ich noch sagen. Und dieser Jesus in der Wolkensäule war sowohl der geistliche Fels, der sie begleitete, von welchem sie geistliche Speise und einen geistlichen Trank bekamen, und der erklärt, du Tochter Israel, Du bist meine Braut, du bist mein Weib und ich bin dein Mann. Das lesen wir im Alten Testament ganz klar. Also Verhältnis, Mann, Christus, Weib, Israel. Tochter Zion, Jungfrau Jerusalem und so weiter. Und dann gilt, wie ist zur Hure geworden die geliebte Stadt? Und nach und später gilt, wie ist zur Witwe geworden die geliebte Stadt? Es gibt kein weibliches Wachstumsmoment, mit dem Israel als Weib in unserer Bibel nicht verglichen würde und Christus immer gegenüber Israel der Mann, der Bräutigam, der Mann. So, und jetzt sagt das Gesetz, solange der Mann lebt und sein Weib wird eines anderen Mannes, wird sie als Ehebrecherin abgestempelt. Klar, ne? Wenn aber ihr Mann gestorben ist, dann heißt es einmal zuerst, dann ist das Weib frei vom Gesetz des Mannes und kann eines anderen Mannes werden und es ist in Ordnung. Ne? Wenn aber der Mann gestorben ist, und das heißt ganz einfach, dann ist das Weib frei vom Gesetz. Anstatt dass Israel es verlockt hätte zu Pfingsten, ja wunderbar, wunderbar, ne? Jetzt sind wir frei vom Gesetz. So. Petrus, das Gesetz, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten, hat uns ja erdrückt, nicht wahr? Ja. Nein, jetzt sind sie eiferer für das Gesetz. Also, Sauerteig. Nicht Bosheit, sondern sehr guten, aber er ist veraltet. Christus hat das Gesetz so bestätigt und erfüllt, dass gleichzeitig das Ende jeden Rechtsanspruches des Gesetzes an irgendjemand gekommen ist. So vollkommen, so wunderbar. Also, verstehen wir. Hier, roh gesäuerte Brot. Pfingsten, Paulus, damit schließe ich jetzt den Punkt gerade da. Paulus kommt zum letzten Mal von seiner Missionsreise nach Jerusalem, sucht die Apostel auf, und ausgerechnet gerade auch den Jakobus, dem er gesagt hat in Römer 2, ja, richtig, wenn der Vater Abraham ist aus Werken gerechtfertigt worden, aber bitte nicht vor Gott. Wir haben gelernt vor heiligen Engeln, die das den Antrag gestellt haben. Ich darf das nur erwähnen. Dann geht das hier weiter. Brot gesäuert. Ja. Aha. Ja, nicht vergessen. Abraham erhält Besuch. Drei Männer kommen auf seinen Sitz unter der Terebinte zu. Er bewirtet sie und geben ihm Bescheid wegen der Zerstörung von Sodom und Gomorra und der ganzen Gegend. Abraham, nach Wohlgefallen Gottes, beginnt mit Gott zu markten. Aber sind doch sicher 50 Gerechte da. Da würde ich schonen. Nicht dann, aber 40, nee, 30, nee, 20, nee, 10, auch nicht. Auch wenn 10 Gerechte in Sodom und Gomorra wären, würde ich schonen, sagt Gott zu Abraham. Und kapitulierte Abraham? Warum erinnere ich daran? Und in Jerusalem wohnen 10.000 gläubige, christusgläubige Juden. Und Gott lässt Jerusalem zerstören und den Tempel zerstören und 100.000 Juden niedermetzeln und in Gefangenschaft und Zerstreuung abwegführen unter alle Nationen. Das stimmt doch etwas nicht. Das ist doch keine Gleichung, ein Vergleich. Wo hapert's da? An Gott sicher nicht. Solche Katastrophe war es in den Augen Gottes. Er gibt seinen Sohn, um sie vom Gesetz und all der Knechtschaft zu erlösen, frei zu machen, und alles ist da, effektiv, und die wollen lieber die Knechtschaft und das Gesetz. Sie wollen etwas selber leisten. Stimmt's? Das fromme Fleisch möchte etwas sein und vor Gott mit irgendetwas antreten können. Und wir singen fromm und fröhlich. Was? Wie viel habe ich zu bringen?
Alles Herr bist du.
Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ah, zum Glück, ohne dass wir es wissen, sind wir Heuchler vom Scheitel bis zur Sohle. Was wir noch alles meinen zu sein. Ich bin doch, ich stehe doch da. Eine Lüge von meiner Glatze bis zur Fußsohle. Vor Gott. Das alles Schein stimmt gar nicht. Alles andere als göttliche Realität. Die Realität Gottes heißt für uns, unser alter Mensch wurde vor 2000 Jahren mit Christus gekreuzigt, dort gehört er hin, wunderbar, ist dort mit Christus gestorben, wurde von Gott mit Christus begraben und im Grab des Christus schon verwandelt und mit Christus durch alle Himmel, über alle Himmel gefahren, sitzen zur Rechten der Majestät Gottes, sind wir versetzt worden, zur Rechten der Majestät Gottes. Jawohl. Und unser Leben ist sogar verborgen mit Christus in Gott. Sind wir da schon nachgekommen, da drin? Sind wir wirklich im Glaubensgehorsam mit der Möglichkeit, die wir durch den Heiligen Geist besitzen? Mit Christo verborgen in Gott. Dann verschwindet die ganze Welt und Heilsgeschichte von dieser Schöpfung. Sind wir dann geborgen und verborgen. Die Ruhe Gottes, ja, das wäre ein anderes Thema, wo das sichtbar ist. Es ist Punkt 11 Uhr. Wir sehen jetzt das Posaunenfest. Im siebten Monat, wenn die Sonne den Himmelsäquator erreicht in täglich sich senkender Stellung, dann ist Tag und Nacht gleich im Herbst. Und dann gleich bei Neumond, wenn der Mond gerade bei der Sonne steht, dass man von ihm nichts sieht, dann ist Posaunenfest bei Neumond, also an dem Tag, wo Neumond ist. Posaunenfest am 10. Tag des 7. Monats ist, wo sind wir da? Das Versöhnungsfest, Yom Kippur. Ja. Die Araber haben ja Yom Kippur gewählt, gell? Den 10. Tag des 7. Monats. Da wussten sie, da sind alle Söhne Israels vollständig, ja soweit sie treu sind, auch nur einigermaßen, alle sind sie ganz fromm und haben alle alles abgelegt und wollen nur in die Synagoge gehen und so weiter. Da hat ja Gott dann umso wunderbarer eingegriffen. Ja, darf nur noch sagen, genau da, als die Situation in Israel beim Yom Kippur-Krieg verzweifelt war, am dritten Tag, da waren die Panzer der Araber schon am See Genezareth. Und auf einmal machten die rechts umkehrt und zausten da vorne auf die Golanhöhen zurück. Ja, weiß niemand wieso. Ich habe etwas andeuten dürfen, einige Sätze aussprechen dürfen von der Zeichensprache des Zifferblattes. Und der dahinter stehenden Vorgänge, was war da für ein Komet gekommen da? Und der war genau bei der Sonne an diesem Tag, wo die Situation in Israel schlimm war. Wie hieß der Komet? Da haben sich die Astronomen geirrt. Die haben den schon 2 Jahre oder mindestens ein Jahr vorher entdeckt mit ihren Fernen und sagen, ja, bis der da ist, der Komet, das gibt ein Riesenschauspiel. Den hat man kaum gesehen, aber gekommen ist er, genau in der Bahn, die Gott gezeichnet hat. Und wie der hinter der Sonne war, Yom Kippur-Situation. Komet Kohoutek. Das war eine große Sache astronomisch. Kohoutek. Da ist ein Bote Gottes angezeigt durch den Kometen, der hierher gekommen ist, um die Notlage Israels zu retten. Wäre gar nicht erstaunt, wenn es Michael wäre. Und die Einzelheiten der Berichte vom Yom Kippur-Krieg, die sind ja genau entsprechend. Eingriff Gott, ja bitte.
Darf ich noch einen kleinen Hinweis? Das
ist ja, gern.
Interessant, wenn man vom 3. und 7. Monat spricht.
Jawohl.
Es ist ebenso interessant, wenn der Nehemia vor dem König ist, im 20. Jahr, am 3. Monat, am sonntagvierten Tag. Mhm. Dann war er wieder vor dem König, dann war das aber der 7. Monat, am sonntagvierten Tag. Und dann bekam er, also am 7. Monat, wo wir jetzt sehen, Versöhnungsfest, Posaunenfest, Laubhüttenfest und so weiter, also an diesem 7. Monat kam er die Bewilligung, nach Jerusalem zu gehen.
Sogar den Auftrag.
Ja.
Was ist denn das? Stell es nochmal genau.
Nehemia 1, ab Vers 1. Ja. Und Nehemia 2, ab Vers 1. Und das Interessante kommt ja dann, was er heute von äußerster Bedeutung ist, ausgehend das Wort Jerusalem zu bauen. Hm. Und das im 7. Monat, das sind so tiefe Zusammenhänge. Also, schauen wir das da hin.
Ja. Dankeschön. 2. Mose 34. Vers 22. Lesen wir Vers 21, nur schnell. In den Versen, im Vers 18 wird kurz das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Das ist das erste hier. Dann einige Bemerkungen und dann kommt in Vers 21, 22 das Fest der Sabbate. Und da lesen wir jetzt 21. 6 Tage sollst du arbeiten oder aber am 7. Tage sollst du ruhen, in der Pflügezeit und in der Ernte sollst du ruhen. Und jetzt 22. Und das Fest der Sabbate, der Erstlinge der Weizenernte. Bitte, stimmt's? Hier, zur Zeit der Weizenernte. Nach Stellung von Sonne und Mond, Erntezeit bestimmt und entsprechend dieses Fest. Die Erstlinge der Weizenernte, Vers 22, das Fest der Einsammlung beim Umlauf des Jahres. Noch Vers 23, dreimal im Jahre sollen alle deine Männlichen erscheinen vor dem Angesicht des Herrn Jehova. Das wäre wieder Christus. Des Gottes Israels und so weiter. Also, ein klarer Beweis, Erntezeiten, Festzeiten stimmen überein und alles miteinander stimmt mit dem überein. Und da diese Sache nun uns meint, sehen wir jetzt, ich habe ja am Anfang dieser Betrachtungen darauf hingewiesen, wenn Paulus hier so kurz macht, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, zuerst der Christus, dann die sein sind und dann das Ende. Paulus möchte Einzelheiten wissen, dann das Ende. Was ist dann das Ende? Aber dann wird das Ende lebendig gemacht. Aber was darf darunter stehen im Einzelnen? Und jetzt dürfen wir beim Lesen in 3. Mose 23 Einzelheiten noch anschauen und ich hoffe, staunen. Staunen, was da alles Paulinisches genau vorhanden ist. Ja, bitte.
Ich habe noch eine Frage zum Fest.
Gern, ja.
Der Sabbat, da wird geschlachtet. Da werden 7 einjährige Lämmer geschlachtet. Was bedeutet denn das?
Ja.
Der erste Ernte war ein Lamm und nachher wird wieder geschlachtet.
Ja, eben.
Unter 7
Punkten. Eben. Seht, da ist Anordnung der Engel auf einmal, da ist alles anders beim zweiten Fest, gell? Ja. Also gerade der schreckliche Moment von einem Schock, was gesäuert Israel, dann Pfingsten, ne? Also stellt er vor, an Pfingsten mussten die ihre Brote gesäuert mit Sauerteig rein. Ja, sowas. Ja, ja. Und dann 7 Lämmer. Ne? Ja, das ist die Meinung der Engel. Aber seht, für uns das Erste, nur ein Lamm an einem Tage sollt ihr, wer sind die ihr? Hohenpriester, sollt ihr schlachten. Das hat Gott als Antrag der heiligen Engel entgegengenommen und mit sehr schwerem Herzen genehmigt. Ne? Sollt ihr Hohenpriester an jenem Tage ein Lamm schlachten ohne Fehl. Gott wusste, das ist mein Sohn. Ne? Und die haben wieder an ein Lamm gedacht. Ne? Gewöhnliches Lamm. So, jetzt lesen wir hier 3. Mose 23. Jetzt kommt von Vers 5 an. Im ersten Monat, das heißt im ersten Mondumlauf, am 14. Tage ab Neumond, heißt es im Hebräischen. Und am 14. Tage ab Neumond ist Vollmond. Und drum steht immer am Karfreitag der Vollmond am Himmel. Sei es nun am Karsdonnerstag oder Samstag, weil unsere christlichen Väter es dann so sich bequem gemacht haben, die wollten dann einfach, der Tag der Auferstehung muss an einem Sonntag sein. Ne? Ja, das ist fromm gemeint, ne? Aber falsch, ne? Vor Gott. Also, nur noch schnell, weil unser Karfreitagfest und Osterfest sich eigentümlicherweise verschiebt, frühestens Mitte März, spätestens Mitte April. Warum? Weil unsere christlichen Väter diese Satzungen Gottes in Israel übernommen haben und dann auch auf den Mond achten. Wann ist Tag und Nacht gleiche? Wann ist der erste Neumond? Und vom ersten Neumond zählen sie dann die 14 Tage, dann ist Vollmond. Jetzt wäre Passa, jetzt wäre Karfreitag. Aber das würde einmal auf den Montag fallen, einmal auf den Mittwoch, einmal auf den Freitag, ausnahmsweise. Aber selten wäre dann nach 3 Tagen und 3 Nächten ein Sonntag da. Und nun haben die einfach bestimmt, der Auferstehungstag muss ein Sonntag sein. Und deshalb stimmt dann halt bei uns die Rechnung nicht. Aber die Verschiebung innerhalb einem Monat, einem Mondumlauf, ist da. Zwischen den 2 Abenden, denn der Untergang der Sonne lässt den laufenden Tag ausgehen. Ende der Abend des laufenden Tages, vor Sonnenuntergang und nach Sonnenuntergang beginnt in Israel der neue Tag. Eigenartiger Tagesbeginn in Israel. Wenn nach Sonnenuntergang oder da nach Sonnenuntergang in Israel der Tag beginnt, wird es dann immer heller oder dunkler in Israel? Bruder Muhl fragt nicht so blöd. Ja, ist das nicht eigenartig? Aber stimmt. Soll das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne? Wer hat denn das Lamm geschlachten? Ihr, die hohen Priester, sollt ein Lamm schlachten. Stimmt. Ist dann in Israel, wie lange wird es dunkler nach Sonnenuntergang? 2 Nachtwachen. Und eine Nachtwache sind 1000 Jahre. Und zwei Nachtwachen nach Golgatha, nach Christus, ist das Jahr 2000, da ist Mitternacht. Und um Mitternacht ein Geschrei der Bräutigam kommt. Kann nichts dafür. So steht geschrieben und so kommt es. Ah, hier. Ist das Fest der ungesäuerten Brote, das ist hier sehr wichtig, dem Jehova. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen, am 1. Tage soll euch jetzt eine heilige Versammlung, eine heilige Moadim sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen, 7 Tage. Am 7. Tage ist eine heilige Moadim, Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Ja, wie stimmt es denn bei uns, mit keinerlei Dienstarbeit sollen wir tun? Es ist jetzt 11:15, also so 20, 25 hören wir auf. Aber die Stelle im Hebräerbrief, die gibt uns Antwort auf die Frage, wie stimmt es bei uns, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun? Hebräer. Und zwar, Hebräer 4, lesen wir am Ende von Vers 3, erstens, wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt an erst geworden sind. Also erst als Gott den ersten Spatenstich durch Jesus Christus für die Schöpfung getan hat, gab es für Gott Werke, den Begriff Werke. Von Grundlegung der Welt an. Ja, und gab es schon etwas vor Grundlegung der Welt? Ja, da hat Gott uns zappeln sehen in unserer Not und hat uns schon vor Grundlegung der Welt, also in einem Zeitpunkt, als es noch keine Zeitpunkte gab, erstens, ne? Und noch keine Schöpfung und kein Werk Gottes, hat er uns auserwählt zur Sohnschaft in Christo Jesu. Ohne Bedingung, ohne Werk, ohne Gesetz, ohne irgendetwas, eine Forderung. Einfach sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Alles schenken. So. Vor Grundlegung der Welt. Ja. Jetzt begreifen wir den Apostel Paulus. Denn das geoffenbart ist, worden ist vor Grundlegung der Welt. Da sind wir in Erscheinung getreten vor Gott schon. In unserer Not. Wo es noch keine Werke gab. Ne? Da haben wir, hat unsere Auserwählung von Gott und unsere Zuvorbestimmung zur Sohnschaft ja keine Werke bei uns. Bitte?
Durch die Erforschung Gottes
vor Grundlegung der Welt. Aber. Die Erforschung der Gedanken unserer Herzen. Ja. Du kennst meine Gedanken von Ferne, schon vor Grundlegung der Welt hast du sie erforscht. Und wenn Gott etwas erforscht, dann kennt er die Sache zuerst auch noch nicht, wenn er sie erforscht. So ist die Sache. Jetzt Hebräer 4, das nächste, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Aha. Stimmt's jetzt? Was da gilt beim Passalamda? Ohne keinerlei Dienstarbeit, kein Werk. Der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen Werken schon zur Ruhe gelangt ist. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Ja. Also wer nach Golgatha noch mit Werken umgehen will, der kann nur fallen, wie ganz Israel gefallen ist und 2000 Jahre lang auf die Seite gesetzt werden muss. Gewaltige Dinge.
Also ist Fleißanwendung nicht unbedingt mit Werken gleichzusetzen.
Nochmal?
Hier ist Fleißanwendung, ja, nicht mit Werken gleichzusetzen.
Ah.
Das ist ziemlich wichtig, das war zu da.
Also, ich musste zweimal hören. Ne? Also Fleiß anwenden, hat er darauf hingewiesen, ist nicht gleichbedeutend mit Werke tun. Dankeschön. Weiter. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Vers 9, und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, aber erst wann konnten sie ernten? Nachdem sie gekämpft haben, bis sie Ruhe hatten im Land. Und ihr seine Ernte erntet, was für eine Ernte ist das hier? Gerstenernte. So sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen, und der Priester soll die Garbe vor Jehova weben, also auf die Arme nehmen und soll die Bewegungen eines Webstuhls machen. Nach dem Wohlgefallen Jehova. So. Eine Garbe der Erstlinge. Die damaligen Leviten, die das Alte Testament in die griechische Sprache übertragen haben, weil die Juden zerstreut waren, unter alle Nationen und durch Alexander den Großen die griechische Sprache Weltsprache geworden war, und die Juden, die in der Fremde geboren wurden, die konnten nicht mehr Hebräisch, die konnten in den Schulen Griechisch. Und deshalb haben sich Leviten zusammengetan und das Alte Testament ins Griechische übertragen. Und in dieser Übertragung heißt es hier, sollt ihr, wo hier heißt, eine Webegarbe vor den Priester bringen, heißt es nun in dieser griechischen Übersetzung, sollt ihr eine Abache, also Garbe, dem Priester bringen. Und er soll die Garbe weben vor Jehova zum Wohlgefallen vor dem Herrn. Was heißt das für uns? Da, Lebendigmachungsordnungen, der Erstling Christus und sein Leib, dann das Ende. Und jetzt heißt es an diesen Stellen, zwei Stellen, im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, wo es heißt, der Erstling Christus heißt die Abache Christus. Das heißt, die Erstlingsgarbe, das ist die Antwort drin, ist Christus da allein gemeint oder wir als Glieder seines Leibes auch? Ja, was ist denn eine Garbe? Das ist wohl eine Einheit, hat aber viele Ähren und noch mehr Körner. Ne? Wie geschrieben steht, sind wir der Leib, die Glieder am Leibe des Christus. Wie der Leib zwar ist einer, ne? Hat aber viele Glieder und noch mehr Zellen. Ne? Aha. Also dieses Wort, Abache, Erstlingsgabe im Hebräischen, meint schon genau uns. Und wie heißt unser Priester? Derjenige, der schreiben kann, priesterlich am Evangelium dienen, wie heißt der Mann? Paulus. Priesterlich am Evangelium dienen. Bildlich gesprochen sind wir, die gesamte auserwählte Schar, die 2000 Jahre lang aus allen Nationen als Glieder am Leib des Christus ausersehen. In was für Tragarme hat Gott uns diese Erstlingsgabe gelegt? Ja. Paulus. Was war denn Paulus von Beruf? Weber. Zelt- und Teppichweber. Ich sehe ihn am Webstuhl. mit meinen Händen Tag und Nacht arbeitend, die Kommenden tröstend, habe mit den Weinenden habe ich geweint und am Webstuhl. Und währenddem er am Webstuhl war, hat er doch in seinen Gebeten die ihm anvertrauten Schlachtschafe vor dem Herrn gewoben. Gewoben in die Kunstwebearbeit des Leibes des Christus. Gibt es an unserem Leib Gewebe, Bindegewebe, andere Gewebe, liebe Schwestern? Oh, wunderbar. Erstlingsgabe. Nicht genug. Ein von den Brüdern immer mehr gehasster Träumer, er hatte mal einen Traum. Und der, wie soll ich sagen, naja, ganz brave, unkundige Bruder war der zweitjüngste, Josef. Er erzählt seinen Brüdern diesen Traum. Wir waren auf dem Felde, sah eine Garbe, es war meine Garbe, eine. Die richtete sich auf und blieb stehen. Und ringsum 11 Garben, ringsum mich, und alle 11 neigten sich, beugten sich zur Erde vor meiner Garbe. Haben die Brüder verstanden? Das hat dann gereicht. Das hat dann gereicht. Wer ist durch die Garbe, die sie in der Mitte dargestellt? Also Josef. Und für wen ist Josef ohne Zweifel Modell? Vorbild. Jesus Christus. Was heißt denn das? In der Mitte. Eine Garbe, die richtet sich auf, Auferstehung, blieb stehen, zu stehen und fest, unbeweglich. In der Kraft Gottes. Und wer sind die anderen? Die 11 Stämme Israels. Warum nur 11? Das stimmt nicht. Also, stimmt, dass 11 Garben sind ringsum. Und 11 Stämme sind hier gemeint. Warum? Ha. Denn Josef haben sie ja aus der Mitte der 12 rausgeschmissen. Nicht? Mal. Dann sind es mal eben deshalb nur 11. Dann sagt Gott, gut, wenn ihr den Josef rausschmeißt aus eurer Familie, aus eurer Bruderschaft und ihr ihn nach Ägypten verkauft, dann bin ich ja frei, meine Herren, mit diesem Josef zu machen, was ich will. Und dann mache ich ihn, diesen Josef und Christus, nicht in eurer Mitte Israel groß, sondern bei den Hamiten in Ägypten, ist das Haupthams. Ist Josef in Ägypten groß geworden? Warum musste das arme Jesus-Büblein auch noch nach Ägypten? Ne? Also das alles dann stimmt. Ne? Und was macht Gott nun, oder die Engel, die das verwalten unter Gesetz? Naja, es müssen 12 sein. Denn Levi, sondern sie ab und setzen ihn in der Lagerordnung 40 Jahre lang in der Wüste in die Mitte, um das Zelt der Zusammenkunft. Ja, es fehlt noch einer. Es fehlt der Josef außerhalb und der Levi in ihrer Mitte. Jetzt sind es ja nur noch 10. Was geschieht? Wird angeordnet, dass die zwei Söhne Josef, Ephraim und Manasse, der Ephraim kommt anstelle des Josef und der Manasse anstelle des Levi, sind es wieder 12. Jetzt sind es aber im Ganzen 14. Ausgerechnet Levi in der Mitte zentrale des Gesetzes. So, Levi. Und der Levi hat den Melchisedek, weil er noch in den Lenden Abrahams war, den 10. gegeben. Und Melchisedek, das Muster Gottes für den hohen Priester, von dem er sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Schwöre, du bist Hohepriester nach der Weise Melchisedeks und nicht nach der Weise Levis. Das hört auf und ist eines Tages verwaltet. So. Und jetzt, wunderbar, die Webegabe, die Abache, sind wir. Nach der Tragkraft des Evangeliums, der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes, nur dem Apostel Paulus anvertraut. Weiter. Siehst du, das ist gerade halb. Oh. Ja, ich lese gerade noch kurz. Die Gabe haben wir gesehen, davon gehört. Zum Wohlgefallen des Herrn stehen wir auch unter dem Wohlgefallen nach Paulus. Wie viel Mal schreibt er wohl nach dem Wohlgefallen? Wohlgefallen, Wohlgefallen. Ja, bei uns. Dann geht es weiter. Und sein Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl, gemischt mit Öl. Das ist jetzt ein Speisopfer, Feinmehl, Öl, ein geistliches Speisopfer. Und dann kommt noch ein Trankopfer. Hat Paulus mit einem Trankopfer auch noch etwas zu tun? Wenn nicht, dann stimmt die ganze Sache nicht. 2. Timotheusbrief, letzter Brief Paulus an Timotheus. Überhaupt letzter Brief. Auf Wiedersehen. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Trankopfer. Und dann kommt noch das Letzte. Dieses Gartenkorn und übriges Brot kann erst genossen werden von diesem Tage an, da die Opfergabe Gottes auf Deutsch da Golgatha vollbracht ist. Erst jetzt können wir wahrhaftiges Gottesbrot essen und werden dadurch, wir die vielen, sind ein Brot, ein Leib, die vielen. Und wir verkündigen den Tod des Herrn vor 2000 Jahren, bis er kommt. Entrückung. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.